Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Heute freue ich mich auf das Gespräch mit einem Fernsehliebling. Der Titel ist Gunter Emmerlich sogar offiziell verliehen worden für seine Shows im DDR-Fernsehen. Danach hat er in Gesamtdeutschland ein großes Fernsehpublikum begeistert, stand und steht aber auch immer wieder als Sänger auf Bühnen, sowohl in Opern, Operetten als auch Musicals. Er schreibt Bücher, moderiert nach wie vor und heute ist er mein Gast. Guten Morgen, Gunter Emmerlich.
Guten Morgen, Herr Wiese. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer.
Gab es denn heute zum Frühstück ein Brötchen mit Salz?
Das mache ich nur, ich merke, Sie haben eins meiner Bücher gelesen, da schreibe ich von Ritualen vor dem Singen, genau. Da ich vermutlich heute Morgen nicht singe. Also das würde ohnehin nicht so toll klingen, wenn man so früh singt, da müsste man ja nachts um drei aufstehen, damit die Stimme dann auch bereit ist, verkraftbare Töne zu produzieren, habe ich also heute... Ich glaube, ein Honigbrötchen habe ich gegessen.
Also ich würde erstmal nichts ausschließen, Herr Emmerlich. Sie können gerne auch singen zwischendurch.
Das wird nicht.
Okay, dann schließen wir es vielleicht doch aus. Aber warum Brötchen mit Salz? Warum hilft das der Stimme?
Naja, es geht vor allem um die Menge. Man möchte also nicht vor dem Singen, vor dem Auftritt den Verdauungstrakt derartig belasten, dass der so viel zu tun hat, dass er das nötige Blut aus dem Gehirn zieht und demzufolge das ohnehin schon schwierige Denken beim Sänger noch schwieriger wird.
Okay, also ich glaube, wir kriegen das heute dann auch ohne Salz hin. Gunter Emmerlich, Wahl Dresdner, gebürtiger Thüringer, gestern Tag der Deutschen Einheit. Haben Sie den besonders begangen?
Also ich habe einiges verfolgt, was aus Hamburg übertragen wurde und hatte den Eindruck, dass man sehr offen mit den Defiziten umgeht, die noch zu beklagen sind, aber dass man auch das, was erreicht wurde, benennt. Und immerhin haben Hunderttausende gefeiert. Das kann ja nicht grundlos gewesen sein.
Es wird ja auch immer so ein bisschen hervorgehoben, dass Sie jemand sind, der schon in der DDR als Moderator sehr erfolgreich gewesen ist und dann eben später natürlich auch in Gesamtdeutschland. Wenn wir jetzt erstmal nur auf Ihre Arbeit gucken, also Ihre ganz persönliche Geschichte, was war denn für Sie die größte Veränderung, die mit der Wende einherging?
Naja, also bei den Unterhaltungssendungen in der DDR habe ich immer wieder deutlich machen wollen, dass ich eigentlich ein Mann des Theaters bin und dass das Fernsehen für mich eine Begleiterscheinung, eine Erweiterung meines künstlerischen Spektrums ist. Also ich habe nicht dem Fernsehen die Wichtigkeit beigenommen, weil ich ja hauptberuflich Opernsänger war. Die Veränderung von jetzt auf gleich, das habe ich insofern gemerkt, weil zu DDR-Zeiten hat man immer versucht, zwischen den Zeilen etwas unterzubringen, was auf der Zeile verboten war quasi. Mhm. Also sich etwas kryptisch zu äußern, damit das Publikum es dennoch versteht. Und da war auch vom Publikum her eine große Sensibilität. Sie haben es verstanden. Sie haben manchmal sogar an Stellen gelacht, wo ich noch gar nicht wusste, dass das lustig war, was ich da formuliert habe.
Sie haben dann so Sprüche gemacht, zum Beispiel wie, die Luft ist pralle, wir sind in Halle.
Ja, das ging gerade noch mal so durch, ja. Es gibt mehr. Ich habe mit Angelika Milster in Stralsund übers Essen gesprochen, weil es war kurz vor Weihnachten und die wusste, dass ich Thüringer Klöße machen kann. Und dann war sie sehr interessiert an meinen Thüringer Klößen und dann habe ich gesagt, dann kannst du mich ja besuchen, dann bringst du die Rindsrouladen mit und ich mache die Klöße. Das war gerade in einer Zeit, wo es in der DDR kein Rindfleisch gab. Das ist dann also schon, das ist an sich nicht lustig. Aber in einem Land, wo es nicht regelmäßig Rindfleisch gibt und gerade in dem Moment, wo ich es aussprach, keins gab, da war das komisch. Das musste ich mir alles abschminken nach der Wende, weil jeder konnte auf der Zeile alles sagen. Und demzufolge haben sich am Anfang, glaube ich, manche gefragt, wieso spricht er so rätselhaft? Aber das war über Jahrzehnte hinweg kultiviert. Und ich konnte ja nicht mit einem Schlag so tun, als sei ich aus Bayern oder Osnabrück.
Also das Subtile war nicht mehr gefragt.
Nicht in dem Sinne. Also Subtiles gibt es heute auch noch, aber nicht mehr aus den Gründen. Heute kann sogar jeder Idiot sagen, was er will.
In Ihrem Buch, ich wollte mich mal ausreden lassen, da vergleichen Sie das DDR-Fernsehen auch mit einer Pferdekutsche. Vielleicht können Sie das Bild mal erklären.
Das kann ich mir jetzt gar nicht mehr so richtig daran erinnern.
Sonst kann ich aushelfen. Also Sie sagen da sowas wie, also der Fernsehmacher als solcher, also Sie waren quasi das Pferd, in der Kutsche saßen dann die Fernsehzuschauer und der Kutscher war das ZK, der SED. Und da stellt man sich halt gleich so vor, wie da ordentlich die Zügel fest angezogen worden sind.
Ja, das sind immer Beispiele, die sucht man, wenn man sich etwas interessant in der Formulierung versuchen will. Ich kann mir im Nachhinein jetzt vorstellen, ist ja auch schon 33 Jahre her, was ich damit gemeint habe. Natürlich gab es Gespräche vor den Sendungen, während den Sendungen und vor allem nach der Sendung wurde uns die Sendung aus der Hand genommen und von Leuten, die an der Sendung gar nicht teilgenommen haben, beschnitten. Und wir haben dann, wir waren ja eine verschworene Gemeinschaft, also sowohl der Redakteur als auch der Regisseur und die Beleuchtungsmenschen. Wir wollten alle in erster Linie eine gute Sendung machen und in zweiter Linie irgendwie versuchen, etwas zwischen den Zeilen zu sagen, was nötig ist, was aber auf der Zeile nirgendwo zu lesen war in diesem Teilland Deutschlands. Und dann haben wir eben die Schnitte in der ersten Zeit, wie sich das gehört, so gemacht, dass man sie nicht sieht. Und irgendwann dachten wir, wir machen sie ganz deutlich, wir machen sie richtig plump. Und dann haben mich die Leute auf der Straße angesprochen und haben gesagt, da haben sie doch was rausgeschnitten. Das sah man dann ganz deutlich.
Ja, und man muss eben sagen, Ihre Sendungen waren grundsätzlich immer aufgezeichnet, damit eben hinterher dann auch geschnitten werden konnte, wenn Ihnen irgendwas in Anführungsstrichen rausgerutscht war. Aber auch dieses zwischen den Zeilen, ich habe mich gefragt, die Zensoren, die sind ja auch nicht dumm gewesen. Die müssen das doch auch kapiert haben, was Sie da erzählt haben, oder?
Ich glaube, sie waren nicht alle klug. Und es gab aber auch ein paar Kluge, denen es möglicherweise auch ein intellektueller Spaß war, das eine oder andere durchgehen zu lassen. Also die DDR ist ja auch kein monolithischer Block gewesen, wo also von Anfang bis zum Ende immer die gleichen Regeln galten. In den 50er Jahren, ich gehöre zu der Generation, die das beurteilen kann, ist man ja für einen politischen Witz schon mehrere Jahre ins Gefängnis gekommen. Das wurde dann mit zunehmendem Alter der DDR etwas nachsichtiger. Es blieb eine Diktatur, aber sie war nicht mehr ganz so rigide. Also ich kann mich erinnern, im Anfang 1989, als noch kein Mensch über die dann folgende Wende, die ja ein Zusammenbruch war, nachdachte, gab es die letzte Kommunalwahl der DDR und unsere Sendung fand in Altenburg im Theater statt. Die war ja immer im Theater. Ich wollte also auch durch den Ort deutlich machen, dass ich ein Theatermensch bin und da traten dann Leute auf, die mal an diesem Theater engagiert waren und mittlerweile einem großen Publikum, also im ganzen Lande, bekannt waren. Das war zum Beispiel Jürgen Frohrieb, der war der Oberleutnant Hübner im Polizeiruf 110. Und den habe ich auf die Bühne gebeten, ich will es nochmal sagen, kurz vor der letzten Kommunalwahl der DDR. Und da habe ich ein Telefon genommen, ein altes mit der Scheibe, habe gesagt, unseren nächsten Gast bitte ich per Telefon auf die Bühne. Ich wähle eine 1, ich wähle noch eine 1. Und was wählen wir am Ende immer? Eine 0. Und dann haben sich die Leute gefreut und ja, ob nun derjenige, der für den Schnitt zuständig war, es nicht kapiert hat oder er hat es kapiert und war meiner Meinung, dass man das durchaus mal machen kann, das werde ich nie erfahren.
Gunter Emmerlich, geboren wurde er, da gab es die DDR noch gar nicht, 1944 in Eisenberg in Thüringen. Und Herr Emmerlich, in Ihrer Autobiografie, da schreiben Sie, hätte ich gewusst, dass die Nazis an der Macht sind, hätte ich mich geweigert, auf die Welt zu kommen. Diese Welt können Sie ja aber logischerweise noch nicht bewusst erlebt haben. Wo setzt denn Ihre Kindheitserinnerung ein?
Also 3 Jahre nach meiner Geburt. Wenn ich mich hinsetze und über die Kindheit schreibe und reflektiere, was ich da alles erlebt habe, dann habe ich den Eindruck, also bis zu meinem späten 3. Lebensjahr, da mein Großvater starb, Großvater väterlicherseits, Ernst Emmerlich, als ich hoch in die 3 Jahre war, ich aber Erinnerungen an ihn habe, wie er mir also immer irgendwie einen Brotkanten gab. Hm. Er merkte meine Freude am Kantenessen und dann hat er die Brote hüben und drüben abgeschnitten. Die trockneten natürlich aus, da hat die Mutter geschimpft, aber ihm war es eine Freude, mir die Kanten zu geben. Kann ich noch etwas nachliefern, was den Tag der Deutschen Einheit gestern anbelangt?
Natürlich.
Ich habe vor vielen Jahren, also als die Einheit gerade vollzogen war, einen Vierzeiler erfunden, der zeitlich begrenzt gedacht war. Aber irgendwie ist er heute immer noch aktuell. Herr Hüben und Frau Drüben, die wollten sich verlieben. Zum Höhepunkt kam es noch nicht. Sie müssen lieben, üben. Und das sollten wir immer noch. Wir kriegen immer von allen Bundespräsidenten gesagt, dass wir uns unsere Geschichten erzählen sollen. Und nur so kann man einander verstehen. Und ich selbst ertappe mich dabei, dass ich bei Lesungen, wenn ich in den alten Bundesländern bin, dass ich dann gewisse Geschichten weglasse, weil die zu viel Kenntnis der ehemaligen DDR voraussetzen. Das kann ich ja logischerweise in den alten Bundesländern nicht erwarten. Das ist auch kein Vorwurf. Aber vielleicht sollte ich es doch machen, damit man Kenntnis davon nimmt, wie DDR war.
Ja, und erklären natürlich und natürlich auch die Bereitschaft von Westdeutschen dann einfach mal nachzufragen oder sich vor allen Dingen auch dafür zu interessieren. Ne?
Ja.
Wie diese Kommunikation gelingen kann, darüber werden wir bestimmt gleich auch noch mal ein bisschen sprechen. Ich will erst noch mal kurz bei Ihrer Geschichte bleiben, weil das ja natürlich auch ein bisschen was von der DDR erzählt. Ich habe eben erzählt, Sie mussten früh ohne Ihre Eltern auskommen. Warum das?
Also mein Vater hat mich im letzten Fronturlaub von der Ostfront gezeugt, also Weihnachten 1943. Und so kam ich logischerweise im September 1944 auf die Welt. Meine Mutter hat das sehr mitgenommen, wie alle Mütter, die auf ihre Männer vergeblich gewartet haben. Ich kannte meinen Vater gar nicht. Wie gesagt, er hat mich nur gezeugt, ist an die Front und kam von der Front nie wieder. Und meine Mutter hat darunter sehr gelitten, dass sie, so meine ich zumindest, krank wurde und an dieser Krankheit dann starb, als ich 12 Jahre alt war. Und so bin ich bei meiner Schwester und bei meinem Schwager großgezogen worden. Und die Leute haben auf der Straße immer, ich sollte das nicht hören, aber ich habe es natürlich gehört, so gegenseitig gesagt, was soll nur aus dem Jungen werden? Und ich war auch relativ nicht gut erzogen erstmal, bis mich meine Schwester und mein Schwager aufnahmen und die sich sehr für mich eingesetzt haben und mich auch an die Musik herangeführt haben. Das heißt, meine Mutter hat schon Klavier gespielt und da wurde ich also mit Musik schon konfrontiert. Mein Schwager hat mir dann eine Gitarre gekauft, hat mich auch zum Klavierunterricht geschickt. Und so lief das aber erstmal parallel. Das ging nicht direkt geradezu auf den Musiker, speziell auf den Sänger, sondern ich habe erstmal einen Beruf gelernt und habe Beruf mit Abitur gemacht und habe dann etwas anderes studiert. Und
darüber sprechen wir auch gleich nochmal, aber bevor Sie sozusagen gleich so einen großen Riss sozusagen Ihrer Geschichte geben, mich würde nochmal interessieren, gerade gesagt, Sie galten als so ein bisschen schwer erziehbar. Was haben Sie denn da angestellt?
Naja, in der Zeit, als meine Schwester, die noch nicht die Erziehungsberechtigte war und mein Schwager und meine Mutter im Krankenhaus lag, da habe ich die quasi fast täglich besucht. Die lag 20 Kilometer von Eisenberg entfernt in Stadtroda im Krankenhaus. Sie hatte multiple Sklerose und ich bin dort jeden Tag hingefahren und habe ihr die Hand gehalten und hatte die Hoffnung, dass sie wieder gesund wird, sah aber den körperlichen Verfall. Und ich habe, glaube in meinem Büchlein diesbezüglich formuliert, man hat sich gewundert, dass ich bei der Beerdigung nicht ausreichend geweint hätte. Also meine Tränen waren auf dem Gesundheitslenker des Fahrrads meines Vaters, mit dem ich meine Mutter im Krankenhaus besucht habe, vertrocknet. Also,
ja, das war eine schreckliche Vorstellung, diese Hilflosigkeit natürlich, das als Kind mitzuerleben.
Und da habe ich auch keine Leitplanke gehabt. Also ich bin dann manchmal in den Wald gegangen, habe Pilze gesucht und habe dann gleich im Wald geschlafen. Also ich bin ziemlich naturverbunden, würde man heute sagen. Das klingt natürlich sehr nett, aber in dem Falle war es einfach bloß der Tatsache geschuldet, dass keine Aufsicht da war und sich keiner um mich kümmerte. Das heißt, es haben mich viele erziehen wollen. Und das ist das Schlimmste, was einem Kind passieren kann, wenn du von unterschiedlichen Männern unterschiedliche Ohrfeigen bekommst.
Ja, eben, was Sie ja gerade mit Halt meinten. Ne? Also man hatte eben dann wirklich keine Bezugsperson.
Ja.
Sie haben von Ihrer Berufsausbildung gesprochen. Bauingenieur sind Sie geworden eigentlich und haben auch den Beruf des Betonbauers gelernt. Hat sich das einfach so ergeben oder hat Sie das tatsächlich auch interessiert?
Also ich wollte nach der 10-Klassen-Schule, das ist die polytechnische Oberschule gewesen. In der DDR gab es ja andere Abläufe als heute. Dann gab es die erweiterte Oberschule, die man also direkt besuchen konnte, dann anschließend, um das Abitur zu machen. Und es gab aber den zweiten Weg, dass man Beruf mit Abitur machen konnte. Das heißt also, da konnte man sich einen Beruf aussuchen und ich fand irgendwas mit dem Bau fand ich ganz gut, weil gebaut wird immer und die DDR sah auch nicht so aus, als gäbe es nichts mehr zum Bauen. Am Ende bin ich aber doch ganz froh, dass ich, als ich dann die DDR so bautechnisch wahrnahm, dass ich da nicht mit dabei war.
Aber haben Sie mal richtig auf dem Bau dann gearbeitet?
Ich habe richtig auf dem Bau gearbeitet, ja. Ja, ich kann auch die ganzen Kraftausdrücke und ich weiß auch, dass zum Frühstück der Geselle, das heißt der Lehrling, das Bier holen muss. Ich sage es mal in der Vergangenheit, ich hoffe, das ist heute nicht mehr so. Und ja, ich habe das, was ein Betonbauer so macht, eben einschalen. Das Komplizierteste ist Treppen einschalen und dann mit Beton verfüllen und ausschalen und dann aus den Brettern wieder die Nägel entfernen, damit sie für nächste Projekte geeignet sind.
Sie haben gerade erzählt, Sie sind eben bei Ihrer Schwester dann groß geworden, die 8 Jahre älter ist und da hat Musik schon eine Rolle gespielt. Sie waren nun aber erstmal auf dem Bau. Wie sind Sie dann doch wieder Richtung Musik abgebogen?
Naja, also durch den Impuls, den ich von zu Hause bekam, meine Mutter spielte Klavier, das sagte ich schon, mein Schwager spielte als Laie mehrere Instrumente, Klavier, Hawaii-Gitarre, Geige und er registrierte meine Musikalität, also die muss ja erstmal im Grunde da sein und dann hat er eben mich diesbezüglich gefördert. Ich habe auch in seiner Band dann mitgespielt, hatte dann schon als 15-Jähriger eine eigene Band, Music Makers nannten wir uns. Das war damals, das war in, aber nicht gefragt. Also da gab es dann einen Artikel in der Volkswacht, das war die Bezirkszeitung des Bezirks Gera, wo ich groß geworden bin. Und da hat man, also ist man sehr rigide mit uns umgegangen, wie wir auf die Idee kämen, uns solche Amerikanismen zuzulegen. Und wir nannten uns dann Hans-Bürger-Kombo. Das klang dann schön sozialistisch-bürgerlich. Und so kam ich von einer Band zur anderen. Ich habe dann in Jena gespielt bei einer Swing-Band, die hieß auch Swingtet 69, hat mit dem Jahr 69 nichts zu tun. Das war die Postleitzahl von Jena. Das war vor 69. Dann habe ich in Weimar in der BS-Kombo gespielt, in Lobenstein bei Studio 64. Das waren alles Amateurbands, aber mit einer hohen Einstufung. Das waren also gute Leute, mit denen ich zum Teil heute noch Kontakt habe. Und irgendwann im letzten Studienjahr Bauingenieur sagte ein guter Freund von mir, dessen Bruder schon in Weimar an der Franziskus-Hochschule studiert hatte, das heißt, er war gerade im letzten Studienjahr, ich möge doch mal vorsingen, damit ich weiß, was die hohen Herrschaften, was die Musik anbelangt, über meine Stimme sagen, ob die der Öffentlichkeit zumutbar sei.
Und dann, sie war zumutbar.
Und da bin ich da hingefahren und da haben die gesagt, ja, das ist ein Rohdiamant, den müsste man schleifen und da könnte was Gescheites draus werden.
Und daraus ist dann zum Beispiel, sind dann zum Beispiel 20 Jahre Semperoper in Dresden geworden. Gunther Emmerlich, der sich selbst auf seiner Homepage als Opernsänger und Entertainer bezeichnet, das geht ja nicht für jeden zusammen, Herr Emmerlich. Da ist immer diese Unterscheidung zwischen E und U, ernsthafter Kultur und Unterhaltung. Ist Ihnen das oft begegnet?
Ja, also die's gut mit mir meinen, die sagen, das sei sehr vielseitig. Das hat ja einen positiven Touch. Und die es nicht so gut meinen, die sagen, der verzettelt sich. Aber ich denke mal, dass das Erstere stimmt mehr. Ich lebe dadurch, dass ich also in vielen Bereichen der Musik mich auch versucht habe und gelegentlich auch erfolgreich versucht habe, lebe ich mehrere Leben parallel. Und weil Sie vorhin sagten, ich bin vom Theater weg zum Fernsehen, das kann man so nicht sagen. Das Theater ist immer Bestandteil meines Lebens gewesen. Ich habe mal irgendwann gesagt, ich kann mir ein Leben ohne Fernsehen vorstellen, aber ich kann mir kein Leben ohne Theater vorstellen.
Und Sie haben ja auch erzählt, dass Sie irgendwie ein bisschen versucht haben, immer das Theater ins Fernsehen zu tragen. Und ja, ich habe mir auch alte Sendungen von Ihnen angeguckt in Vorbereitung auf diese Sendung und eben festgestellt, dass Sie auch gerne mal ja die großen deutschen Dichter zitiert haben. Oder natürlich gab es immer wieder Auszüge aus Opern oder Operetten.
Ja, wir haben die jeweils erfolgreichsten Inszenierungen des gastgebenden Theaters haben wir eingebunden in die Sendung. Und das hat zu einer großen Vielfältigkeit gesorgt. Also da traten natürlich auch Rockbands auf und Chansonsänger und eben auch Oper und auch Ausschnitte aus dem Schauspiel. Es war sehr bunt. Ich denke, das ist bei Unterhaltung eigentlich ganz gut, wenn der Gleichklang nicht ermüdend sein soll.
Sie waren ja auch eine lange Zeit erstmal ausschließlich Opernsänger, fest engagiert an der Dresdner Semperoper für 20 Jahre, haben große Rollen gespielt, den Sarastro in Mozarts Zauberflöte zum Beispiel, Basilio im Barbier von Sevilla. Gibt's eine Rolle?
Den Osmin, den Alfonso, genau, den Bartolo, ja, also da könnte man eine Menge aufzählen.
Und gibt's da eine Rolle, die für Sie besonders bedeutsam war?
Ja, also im Prinzip alle Rollen, die nicht nur sängerisch, sondern auch komödiantisch eine Herausforderung sind, die mochte ich besonders. Also fast alle Mozart-Partien. Sarastro singt man gern, aber er steht meistens relativ langweilig auf der Bühne rum. Ist also komödiantisch keine Herausforderung, aber es sind natürlich schöne Arien, die er singen darf. Und das erste Finale ist auch eine wunderschöne Musik. Und das berühmte Terzett. Aber wie gesagt, er steht immer etwas sehr allwissend in der Gegend rum. Das ist nicht sehr komödiantisch. Der Osmin ist weitaus komödiantischer, obwohl er ein unangenehmer Zeitgenosse ist. Aber er hat trotzdem in seiner Überziehung des Bösen wieder etwas Lächerliches und deswegen kommt er beim Publikum gut an. Es ist ja erstaunlicherweise, die Liebenden sind ja auch nicht gerade die komödiantischsten Rollen. Also die sich ständig zu sagen, wie sehr man sich liebt, das nutzt sich auch theatralisch dann irgendwann nach 10 Minuten ab.
Und ist auch nicht so lustig.
Nein, es ist überhaupt nicht lustig.
Das Interessante.
Ja. Und dann gibt es natürlich noch den Sprung zum Musical. Und da ist natürlich der Tevye in Anna Tevka für mich eine Traumrolle gewesen. Die habe ich das erste Mal in Dresden gespielt, dann in Hamburg und dann in halb Europa. Ich glaube fast 1000 Mal.
Wollte ich gerade sagen, der hat sie ja auch aus der DDR rausgebracht. Sie durften reisen, unterwegs sein. Was war das für eine Erfahrung für Sie damals, die DDR zu verlassen?
Naja, ich war erstmal jahrelang kein Reisekader und erst als ich deutliche Zeichen meiner Sesshaftigkeit gegeben hatte, indem ich mir ein Weib nahm, ein Kind adoptierte und ein Kind zeugte, also deutliche Zeichen meiner Sesshaftigkeit abgegeben hatte, nahm man mich mit in der Hoffnung, dass ich wieder zurückkomme. Und die Hoffnung war ja auch berechtigt, weil die eben gerade erst gegründete Familie, und da gehörte noch ein Haus dazu, das lässt man nicht einfach so im Stich.
Aber Sie haben diese andere Welt natürlich erlebt und gesehen.
Ja.
Was für Eindrücke haben Sie da mit nach Hause genommen? Und vor allen Dingen, wie war es dann wieder? Natürlich haben Sie sich auf Ihre Familie gefreut, aber in die DDR zurückzukehren.
Ja, das ist immer sehr zwiespältig gewesen. Also ich will erstmal von den positivsten Eindrücken sprechen. Meine erste Reise ging, das war wirklich dann eine total andere Welt als die, die ich kannte, nach Venedig. Da stand das alte Teatro La Venice noch. Da haben wir gastiert. Und wenn dann auf dem Markusplatz ältere Damen aus aller Herren Länder in bunten Kleidern rumliefen und sich des Lebens freuten, habe ich an unsere älteren Damen gedacht, die meistens dunkle Mäntel anhatten, dann noch irgendein Krug aus Aluminium in der Hand und ein Kopftuch. Also ich übertreibe nur geringfügig.
Aber ich glaube, das ist eigentlich ein gesamtdeutsches Phänomen fast gewesen, oder? Also wenn man dann nach Italien geguckt hat, dass die Leute da irgendwie besser gekleidet waren und anders gekleidet waren als in West- und Ostdeutschland.
Ja gut, das kann ich nicht beurteilen, ja. Aber das hat mich schon beeindruckt. Und ich habe an meinem Haus habe ich damals ein Gerüst gehabt. Und das war ein Abenteuer, ein Gerüst zu besorgen. Das habe ich also über den Bauhof der Kirche bekommen, weil ich da Beziehungen hin hatte. Und ich habe Venedig eigentlich aus der Perspektive eines Gerüstbetrachters gesehen, dass da so grüne Vorhänge dranhingen. Das sah also das Gerüst schon so aus, als wäre das Haus schon fast fertig. Das hat mich begeistert. Also ich habe schon San Giorgio di Maggiore und den Canale Grande und Guggenheim Museum und San Marco, das habe ich alles wahrgenommen, aber so richtig festgesetzt haben sich bei mir die wunderschönen Gerüste.
Und dann in der DDR zurück, also das sind ja jetzt erstmal Äußerlichkeiten, das muss man doch trotzdem da mit sich tragen, vor allen Dingen auch dann natürlich in Gespräch mit anderen Menschen, die sie vielleicht dann auch so ein bisschen, ja sagen wir mal, neidvoll betrachtet haben.
Also das ging ein bisschen die Familie. Ich habe natürlich geschwärmt. Ich habe von meinen Ausdrücken ausreisen. Also ich bin ja nicht bloß, ich hatte auch mal freie Tage, dann bin ich auf die Glasbläserinsel gefahren und da, wo es andere Dinge gibt, bin ich auch mal ein Stück ins Land hineingefahren. Und ich war voll herrlichster Eindrücke. Die Geschichte dieses Landes oder dieser Stadt war ja auch mal ein Stadtstaat, gehörte sogar mal zu Österreich. Und habe ich mich hineingelesen und habe mich nicht satt sehen können im Dogenpalast, was da alles hing. Da hing ja auch der, den ich von Dresden her kannte, der berühmte italienische Maler der Barockzeit, Canaletto. Und ich habe meiner Frau so sinnlich von einer Stadt vorgeschwärmt, wie man nur sinnlich von einer Stadt schwärmen kann. Und sie hat dann irgendwann gesagt, jetzt hörst du mal auf, ich will da nämlich auch mal hin. Und dass das völlig im Unbereich des Möglichen war. Das hat traurig gemacht. Es gab auch traurige Situationen, die auch was Melancholisches hatten. Also ich stand dort auf dem Markusplatz und unter den Arkaden stand zufälligerweise ein Madrigalchor aus Stuttgart neben mir und die sangen Madrigale aus der Renaissancezeit. Und wenn dann die Architektur und die Musik zu einem wird und ich dort bin und eigentlich meine Frau anrufen möchte und sagen möchte, komm her, das ist so schön hier, zumal ich ein relativ großes Zimmer hatte, dass das undenkbar war, dann weint man.
Das kann ich mir vorstellen.
Begründet.
Gunter Emmerlich hat gerade von seiner Zeit als Opernsänger gesprochen. Später hat er im DDR-Fernsehen, dann in Gesamtdeutschland große Fernsehshows präsentiert, stand natürlich auch immer wieder als Sänger, als Opernsänger auf der Bühne. Und Herr Emmerlich, das ist ja tatsächlich nicht so vielen Fernsehschaffenden und Künstlerinnen und Künstlern aus der DDR geglückt, ihr Publikum in ganz Deutschland zu finden. Woran hat das Ihrer Meinung nach gelegen?
Also ich habe die Einheit Deutschlands als etwas Positives empfunden und habe gedacht, jetzt haben sich Türen aufgetan, durch die möchtest du jetzt durchgehen. Und ich habe einfach meine Arbeit weitergemacht. Ich habe meine Vielseitigkeit weiter gepflegt, die mancherorts dann auch zur Kenntnis genommen wurde. Und dann bekam ich entsprechende Einsätze. Ich habe Sendungen moderiert, wo ich mit Opernsängern Opernduette gesungen habe, aber auch Dixieland und Swing gespielt habe, mal ein Chanson, mal ein Sketch, weil mich das alles interessiert. Das ist ja, sag mal, ein Produkt meiner Theaterarbeit. Ich habe auch am Theater gern die Rollen gespielt, natürlich die sängerischen Rollen in erster Linie, aber auch die Rollen, die mehr schauspielerische Herausforderungen mit sich bringen. Das geht bis zum heutigen Tag. Ich habe jetzt gerade ein Angebot bekommen. Es gibt ein wunderbares Stück Enoch Arden von Richard Strauss. Und da gibt es einen Professor hier in Dresden an der Musikhochschule, der möchte gern, dass ich diesen Text spreche. Das ist ein Sprechtext. Ein sehr komplizierter, aber sehr reizvoller Text. Ich spiele, also das heißt, wir haben in der Vorbereitung ein Stück von Herrn Bartsch über eine mögliche Begegnung zwischen Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel. Da spiele ich mit Thomas Thieme zusammen. Der Thieme spielt den Bach und ich darf den Händel spielen. Und dann gibt es noch einen Diener, der heißt Schmidt. Und diesen Herrn Schmidt, da sind wir noch beim Besetzen. Ich habe Harald Schmidt in meiner Weihnachtssendung, die kurz vor Weihnachten kommt, im MDR, wenn ich darauf schon mal hinweisen darf.
Die haben Sie, glaube ich, sogar schon aufgezeichnet, ne?
Ja. Stimmt.
Weihnachten im Sommer.
Und ich, ja, gut, das hat oft mit komischen Zeiten anderer was zu tun. Ich hätte es lieber live zu Weihnachten gemacht, aber es war sehr weihnachtlich und dennoch sehr amüsant. Und es heißt ja auch Odo Fröhlich, also Weihnachten kann ja ruhig fröhlich sein.
Also Harald Schmidt überlegt noch, ob er die Rolle übernimmt, aber...
Nee, ich muss ihn noch ansprechen, ja, weil es wäre schon witzig, wenn der Herr Schmidt von Herrn Schmidt besetzt ist. Aber wir stehen auch mit Wolfgang Stumpf in Verhandlungen, mal sehen.
Auch ja, von Ihnen ein Weggenosse, der es ja auch geschafft hat, in Gesamtdeutschland dann sehr populär zu sein. Ich will nochmal zurück auf diese Frage, weil Sie haben ja auch die Erfahrung gemacht, dass Ihnen Leute begegnet sind aus Westdeutschland, die gesagt haben, wir können Sie gut leiden, obwohl Sie aus dem Osten sind. Das ist doch für viele Künstlerinnen und Künstler eine total frustrierende Erfahrung oder muss eine sehr frustrierende Erfahrung gewesen sein.
Ja, das ist ein komischer Satz. Und das Erstaunliche ist, dass die Leute die meinen das auch noch positiv, ne? Also sie beleidigen in dem Satz 16 Millionen Menschen, indem sie mich einfach mal rausnehmen. Aber meine Freude hielt sich da auch in Grenzen. Ich bin dann mit denen ins Gespräch gekommen und dann haben sie aber gesagt, ja, haben wir vielleicht ein bisschen unglücklich formuliert. Also da sollte man schon ein bisschen länger nachdenken, wenn man... Selbst bei Komplimenten.
Sie haben ja gerade auch dieses schöne Gedicht zitiert, also dass wir im Prinzip die gegenseitige Liebe noch ein bisschen üben müssen. Sie selbst bezeichnen sich ja auch als Thüringer Mitteldeutschen und möchten irgendwie die Menschen zusammenbringen. Wie gelingt das? Ich meine, eigentlich ist es tatsächlich traurig, dass wir 33 Jahre nach der Wiedervereinigung da noch drüber sprechen müssen. Aber wie gehen Sie das zum Beispiel an, die Menschen zusammenzubringen?
Ich weiß, dass es dieses Problem vielerorts gibt. Ich registriere es. Ich selbst habe Glück auf der einen Seite. Auf der anderen Seite helfe ich manchmal aber auch dem Glück auf die Sprünge, indem ich eben durch Türen durchgehe und den Kontakt suche. Das kommt ja nicht von ungefähr, dass ich seit einigen Jahren in Mainz dem berühmtesten Sohn der Stadt, Johannes Gutenberg, spielen darf in einem Musical gleichen Namens. Und da bin ich der Einzige aus den 9 Ländern, der da spielt. Und ich spiele die Hauptrolle. Und es spielt überhaupt keine Rolle, dass ich aus dem Osten komme, sondern man muss es nur ordentlich machen. Und dann, ich bin mit all den Mitspielern, mit den Schauspielern und Sängern, mit denen ich da beschäftigt bin, nicht nur gut bekannt, sondern wir sind mittlerweile befreundet, besuchen uns gegenseitig zu Geburtstagen und Man muss etwas tun. Also vor Ort muss man etwas tun. Ich habe letzte Woche für zwei Kirchen einmal gesungen im Erzgebirge, damit dort was geschieht. Und dann habe ich wenige Tage später den Anstoß eines Fußballspiels für die Wiederherstellung der Kirche in Großröhrsdorf, die ist abgebahnt, das ist in der Nähe von Dresden. Und da hat eine Ex-DDR-Nationalmannschaft gegen die dortige Heimmannschaft und mit Verstärkung von den daneben liegenden Ortschaften gespielt. Und ich habe sowas schon oft gemacht, und da ich bei dem Anstoß immer schon den Ball getroffen habe, werde ich immer wieder genommen. Also man tut etwas Gutes. Das habe ich auch in den alten Bundesländern schon getan, so etwas.
Wenn Sie das mit dem Ball erzählen, da fällt mir wieder auf, bei Ihnen spielt natürlich der Humor immer eine große Rolle. Erleichtert das dann tatsächlich auch, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen oder irgendwie dieser aggressiven Grundstimmung etwas entgegenzusetzen?
Das ganze Leben ist ohne Humor. Also ohne den Hund, den Loriot hatte, halte ich das Leben für denkbar. Aber ohne Humor nicht. Also ich will jetzt nicht Loriot verbessern, aber da ich keinen Hund habe.
Es ist bei Ihnen der Humor, Gunter Emmerlich. Und wir haben gerade schon mitbekommen, dass er nach wie vor schwer aktiv ist, gerade auch ein neues Theaterstück oder an einem neuen Theaterstück arbeitet. Ich kann ja mal, sagen wir mal, ein bisschen zart andeuten, Sie sind 79 Jahre alt, aber sowas wie Ruhestand ist keine Option.
Nein, also solange mir mein Beruf Freude bereitet und der liebe Gott mich so singen lässt, wie ich mir das gedacht habe und nicht also Alterserscheinungen deutlich hörbar sind, da habe ich schon viele Gendarmen benannt, die mich dann ermahnen, weil man es ja selber nicht merkt, dann endlich aufzuhören. Aber es ist noch nicht so weit. Und solange es noch nicht so weit ist und sich Leute einfinden, die meine Freude an dieser Arbeit teilen, sehe ich keinen Grund aufzuhören. Und es gibt, ich vermittle hier vielleicht den Eindruck, dass es für mich bloß den Beruf gibt. Das stimmt natürlich nicht. Meine Familie hat einen ganz großen Stellenwert. Ich habe 10 Enkelinnen, 2 davon leben mit der Familie meines Sohnes, also er und seine Frau in meinem Haus. Und letzte Woche gab es die Hochzeit von meiner Enkelin in Leipzig, die mich im Frühjahr mit einem Zwillingspaar erfreut hat. Das heißt, die hat mich zum Urgroßvater gemacht.
Und wie oft sind Sie da als Großvater dann gefragt? Also auch gerade, wenn die Enkelkinder mit Ihnen zusammen im Haus leben, kommen die dann öfter mal vorbei und dann ist Opa-Zeit?
Ja, also die können es ganz gut leiden, wenn ich das Märchenbuch in die Hand nehme, und dann sind sie ganz pfiffig. Denn ich will immer, dass die Märchen raussuchen, die ganz so viele Seiten haben, und sie ganz pfiffig wissen genau, welche Märchen etwas länger sind, und die wünschen sie sich dann.
Ach, mit der Stimme vor allen Dingen Märchen, wunderbar.
Und den Wunsch erfülle ich dann auch logischerweise.
Da würde ich gerne auch mal zuhören. Ja. Gunter Emmerlich, vielen Dank, dass Sie Ihre Stimme
und
uns...
Noch ja? ein Satz am Ende. Und ich möchte, dass mich mein Humor erst verlässt, wenn ich tot bin. Und eigentlich möchte ich, und ich weiß, das wird kompliziert, auf meinem Grabstein stehen haben, hier liegt er nun, er kann nicht anders. Dann, da ich evangelisch bin, wäre das eine schöne Entsprechung dessen, was Luther mal an anderer Stelle gesagt hat.
Und das würde vor allen Dingen auch bedeuten, dass Ihr Humor Sie überdauert. Gunter Emmerlich, vielen Dank für das Gespräch heute Vormittag.
Sehr gern.